Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich habe heute zu Gast Luis Stade. Er ist Business Development Manager bei Equal und wir sprechen heute über das Thema Alternative Legal Service Provider. Hallo Luis.
Hallo Patrick, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
Gerne, gerne. Ja, ich habe ja schon gesagt, das Thema ist Alternative Legal Service Provider. Ist auch der erste Podcast, den ich mache zu diesem Thema. Und du wirst auch gleich mal erklären, warum das so ist, weil ich greife mal ein bisschen voraus. Du hast eine große Studie dazu gemacht letztes Jahr, 2024, und da hören wir ein paar Erkenntnisse zugleich. Und vielleicht aber erstmal für Leute, die das jetzt noch nie gehört haben, und ich glaube, dass das gar nicht so wenig sind. Was ist denn ein Alternative Legal Service Provider? Was macht der? Wofür braucht man die? Kurz zusammengefasst.
Sehr, sehr gerne, Patrick. Da gebe ich mal eine kleine Intro dazu, was das ist. Ist ja auch so ein englisches Wort. Wenn man das im allerersten Schritt einfach mal übersetzen würde, dann heißt es ja, es ist ein alternativer Rechtsdienstleister. In Deutschland müssen wir natürlich mal ein bisschen aufpassen mit der Bezeichnung, was ein Rechtsdienstleister ist und was nicht. Das würde ich deswegen nicht eins zu eins übersetzen. Aber man kann sagen, es sind neuartige, innovative Dienstleister, die wir im Rechtsmarkt haben. Und die grenzen sich vor allem ab zum herkömmlichen Dienstleister. Bei uns in Deutschland vor allem die Kanzleien so als Rechtsdienstleister, die wir kennen. Und diese neuartigen Dienstleister, die erbringen ihre Dienstleistung halt auf eine etwas andere Art und Weise, kann man sagen. Mhm. Also jetzt nicht klassisch im Kanzleiverbund, sondern es gibt da eigentlich so zwei Gruppen, die man unterteilen kann. Es gibt da vor allem Dienstleister, die auf personelle Ressourcen setzen. Das heißt, die vermitteln Interimjuristen an Kanzleien oder Unternehmen und unterstützen die auf diese Art und Weise. Das heißt, die haben große Pools an qualifizierten Kandidaten, Kandidatinnen. Und immer wenn dann zum Beispiel eine Rechtsabteilung oder eine Kanzlei einen Engpass hat, können die diese Kandidaten zur Verfügung stellen. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe. Die fokussieren sich weniger auf diese personellen Ressourcen, sondern die sagen, hey, wir bringen unsere Dienstleistung im Rechtsmarkt vor allem auch Technologie unterstützt. Und da hast du ja letztens auch jemanden interviewt von Fieldfisher X. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel auch für einen Alternative Legal Service Provider, wo man sagt, hey, die erbringen nicht eine klassische Rechtsdienstleistung, sondern eine Dienstleistung, die viel mehr technologiegestützt erbracht wird. Genau, ja. So kann man den Begriff, glaube ich, ganz gut erklären, auch anhand dieser beiden Gruppen, die sich da einteilen lassen. Die habe ich mir auch selber nicht ausgedacht, muss ich sagen, sondern die findet man auch in der Literatur zu dem Thema.
Bevor wir, wie gesagt, gleich zu den Erkenntnissen deiner Studie kommen, das heißt also, der Service wird jetzt mal bezogen auf Deutschland, du kannst ja gerne auch immer international noch in den Fokus dazu nehmen, wenn du möchtest, aber mal bezogen auf Deutschland, das heißt, das wird also gebucht, will ich es mal nennen, von Rechtsabteilungen und von Kanzleien, auch von Unternehmen ohne Rechtsabteilung, oder wie sind da überhaupt die Verhältnisse? Sind es eher doch die Rechtsdienstleistungen für die Unternehmen, oder ja, gibt es da so Statistiken, die du weißt?
Ja, also man muss sagen, dass der größte Markt, den es gibt, schon da ist, wo die Rechtsabteilung unterstützt wird, ne? Also der klassische Kunde ist schon das Unternehmen, im Speziellen die Rechtsabteilung, aber wie gesagt, teilweise nehmen auch Kanzleien diese Dienstleistungen in Anspruch, oder manchmal kann man sich das auch wie so eine Kausalkette vorstellen, dass der Mandant so etwas nachfragt und die Kanzlei kauft das dann quasi bei so einem Service Provider ein und gibt das dann an die Rechtsabteilung weiter. Aber grundsätzlich sind schon die Rechtsabteilungen, und es gibt da ganz unterschiedliche Anwendungsfälle, wenn die sowas nachfragen, ne? Manchmal ist es einfach, die Rechtsabteilung ist überlastet, möchte etwas outsourcen, Kosten sparen, nach außen geben, dann fragen die solche Dienstleister an. Manchmal sind es auch klassische, sage ich jetzt mal, interne Faktoren, die dazu führen, dass man sich dann zeitweise an so einen Dienstleister wendet. Jetzt gerade die Dienstleister, die ich auch genannt habe, die dieses Personal zur Verfügung stellen, die werden natürlich auch häufig angefragt, wenn es Elternzeiten, Krankheitsausfälle gibt und zeitweise jemand aus dem Team ersetzt werden muss. Aber man sieht es auch, aktuell muss man sagen, dass auch immer häufiger diese Juristen angefragt werden, sage ich mal, als Sparringspartner. Es gibt das ja auch in anderen Bereichen, wenn wir jetzt mal unseren Blick weiter wenden, als jetzt nur auf das Recht zu schauen. Es gibt ja zum Beispiel auch im Finance-Bereich Interim-CFOs, Interim-Controller, die auch in Abteilungen eingesetzt werden, wenn denen vielleicht Expertise fehlt. Und genauso sieht man das heutzutage auch, dass wenn zum Beispiel Rechtsabteilung punktuell Expertise fehlt, dass die dann auch Juristen anfragen von diesen alternativen Dienstleistern, die einsetzen, anstatt halt zur Kanzlei zu gehen und dort einen Juristen anzufragen.
Ja, kommen wir doch gerne mal jetzt zu deiner Studie. Was hast du denn da letztes Jahr, wie gesagt 2024, als Erkenntnisse gewonnen? Wie bist du vielleicht auch an diese Studie rangegangen? Was hast du da untersucht vielleicht erstmal und was waren dann die grundlegenden Ergebnisse?
Tja, genau, also die Studie habe ich im Rahmen von meinem Studium auch durchgeführt. Es war tatsächlich auch meine Abschlussarbeit an der Universität Göttingen. Ich hatte dabei auch ganz, ganz tolle Unterstützung, muss man sagen. Also an der Stelle auch nochmal möchte ich meinen Zweitbetreuer grüßen, dem lieben Tamai Schiemang. Der hat mich da wirklich großartig unterstützt, war mein Praxispartner. Und ich habe dort auch an eine schon vorhandene Studie angeknüpft, muss man sagen. Es gab eine Studie vom BUJ, die durchgeführt wurde, zusammen mit EY Law. Und diese Studie hat sich vor allem halt auch zentralen mit Rechtsabteilung beschäftigt, aber ein Teilaspekt von dieser Studie waren halt auch, wie arbeiten Rechtsabteilungen mit Alternative Legal Service Providern zusammen? Nutzen die das in Deutschland? Nutzen die das nicht? Wie ist das Verhältnis, sage ich jetzt mal? Und ich bin schon seit Jahren immer sehr interessiert gewesen, halt an diesem Geschäftsmodell, dadurch, dass ich auch schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem Bereich gearbeitet habe. Und dann habe ich mir speziell aus dieser BUJ-Studie halt diesen Punkt rausgepickt und habe das mal wirklich tiefergehender analysiert und ich habe da eine sehr, sehr krasse Diskrepanz gefunden. In dieser Studie vom BUJ wurde festgestellt, dass in Deutschland nur 6% der befragten Unternehmen, das waren glaube ich ungefähr 110 Unternehmen, die befragt wurden, 110 Rechtsabteilungen, nur 6% der befragten Unternehmen haben angegeben, dass sie mit Alternative Legal Service Providern zusammenarbeiten. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit globalen Studien, dann haben wir global Ergebnisse von bis zu 80%. Das heißt, da haben wir Umfragen international gesehen, wo Rechtsabteilungen interviewt werden und die sagen, hey, 80% der Befragten arbeiten da mit Alternative Legal Service Providern zusammen. Und ich habe mich gefragt, woher kommt diese Diskrepanz? Wie kann das sein, dass in Deutschland nur 6% der befragten Rechtsabteilungen einer Studie angeben, dass sie mit diesen Dienstleistern zusammenarbeiten und global sind das bis zu 80%? Und dann bin ich zum Glück mit dem Tamai ins Gespräch gekommen. Ich habe ihm das Thema vorgeschlagen, gesagt, hey, ich möchte da ein bisschen nachforschen und vor allem dieser Diskrepanz auf den Grund gehen. Habe dann eine eigene Studie auch angestellt. Also ich habe dann selber, ich glaube, es waren 113 Rechtsabteilungen, die ich befragt habe. Man muss sagen, alles von sehr, sehr großen Unternehmen. Also die Unternehmen, die ich befragt habe, das waren alles Unternehmen mit mindestens 100 Millionen Euro Umsatz. Und ich glaube, das Größte war 2 Milliarden. Es war alles ungefähr so in der Range. Also wirklich auch mit großen Rechtsabteilungen, sehr etablierte Unternehmen. Und ich muss sagen, ich konnte die Ergebnisse ein bisschen replizieren. Also bei mir war es auch relativ ähnlich wie das, was der BUJ auch in der Studie herausgefunden hat, dass bei mir halt auch sehr viele Leute angegeben haben, dass sie diese Dienstleister vor allem gar nicht erst kennen. Das war vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo sich meine Studie abgehoben hat von der vom BUJ, dass ich nämlich auch gleich nochmal weiter gefragt habe, hey, woran könnte das überhaupt liegen? Ich habe versucht, so ein bisschen so ein Begriffsverständnis, sage ich mal, abzuklopfen. Und man hat halt gesehen, dass die meisten Leute von diesem Begriff überhaupt gar kein Verständnis haben. Deswegen auch gut, dass wir es, glaube ich, von Anfang an gleich mal erklärt haben, weil es doch ein relativ sperriger Begriff ist. Und wie gesagt, kommt halt auch aus Amerika, ist einfach eins zu eins so eingedeutscht. Und hier gibt es auch noch nicht so eine große Auseinandersetzung mit dieser Thematik, wie es das halt in Amerika gibt. Meine Studie, die ich durchgeführt habe, ist meines Wissensstands nach die erste wirklich umfassende Arbeit, die sich nur mit diesen Dienstleistern beschäftigt. Und um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, was ich herausfinden konnte, diese Diskrepanz, die es gibt, dass in Deutschland nur so ein kleiner Teil mit den Unternehmen zusammenarbeitet im Vergleich zu dem internationalen, kann halt unter anderem daran liegen, dass hier in Deutschland sehr schlecht erforscht ist und dass wahrscheinlich deswegen auch sehr, sehr wenig Leute einfach von diesem Modell Kenntnis haben.
Genau, das wäre natürlich die Frage, warum ist das denn so? Also die 80% bezogen sich jetzt aber nicht auf USA, oder? Also USA ist wahrscheinlich auch hoch, aber nicht so hoch dann, oder? Nehme ich mal an.
In USA sind es ungefähr, also ich sage jetzt mal in den Studien, die ich gelesen habe, ne? Man sagt ja auch immer, vertraue nie einer Studie, die du nicht selber gefälscht hast.
Naja.
Also in den USA habe ich viele Studien gelesen, wo es so um die 70% sind. Der größte Markt auf der Welt ist dafür übrigens in Asien. Und da, wenn man dann international guckt, vor allem mit den asiatischen Märkten, dann sind es bis zu 80%
da der Unternehmen. Da war es dann über 80. Aber in Amerika auch schon sehr, sehr hoch. Also wenn du sagst, wir sind hier bei 6, dann wären ja 20, 30, 40 ist ja schon viel und das ist ja noch viel mehr. Ja. Wie ist das denn? Jetzt ist ja die Frage, du hast ja gerade schon so ein bisschen erläutert, warum das so ist in Deutschland, ja. Also oft hat es in Deutschland ja was zu tun, solche Art von Dingen mit Regulierungen manchmal, ja, weil der deutsche Rechtsmarkt ja auch ein sehr, sehr stark regulierter ist und er auch sehr speziell quasi ist in dem Bereich, ja. Und du hast ja auch schon das Wort Dienstleister gesagt, dann bist du ja gleich schon bei dem Rechtsdienstleistungsgesetz und so weiter und so weiter. Aber eigentlich würdest du sagen, dass es hauptsächlich daran liegt, dass das gar nicht so bekannt ist, oder? Weil ich kann ja nichts buchen, wovon ich gar nichts weiß. Ne? Das ist wahrscheinlich so die Hauptsache. Und ist es denn aber trotzdem so, dass es mehrere Firmen gibt, also mehrere von diesen Service Providern, die auf dem deutschen Markt aber tätig sind, ja? Oder gibt es die nicht mal oder eben zu wenig auch? Kann das auch ein Problem sein?
Also ich muss auf jeden Fall auch nochmal einen Punkt von dir aufgreifen, Patrick. Du hast natürlich auch vollkommen recht. Gerade wenn man den regulatorischen Rahmen hier in Deutschland jetzt mit Amerika vergleicht, da haben es diese Dienstleister einfach viel, viel einfacher zu wachsen. Es gibt zum Beispiel aus dem amerikanischen Raum eine Case Study, die ich auch schon angesprochen habe, die ist an der renommierten Harvard Law School entstanden. Da haben die sich dezidiert einen Dienstleister angeschaut. Und da hat man halt gesehen, dass der innerhalb von 5 Jahren, ich glaube es waren 7, genau innerhalb von 7 Jahren, von 1,5 Millionen Euro Umsatz auf über 55 Millionen Euro wachsen konnte. Mhm. So, solche Wachstumsgeschichten gibt es hier in Deutschland noch nicht. Und das liegt vor allem auch daran, dass wir halt hier einen sehr, sehr regulierten Rechtsmarkt haben. Ich glaube, wenn es so einen Durchbruch geben würde, dann wäre das Modell vielleicht auch schon ein bisschen bekannter. Aber trotzdem hat sich hier schon ein sehr, sehr mannigfaltiger Markt dafür entwickelt, muss man sagen. Also es gibt, wie gesagt, diese Dienstleister, die vor allem auf Technologie setzen. Fieldfisher X hattest du hier schon im Podcast. Es gibt Eagle LSP. Es gibt in Hamburg auch noch einen bekannten Dienstleister, ist mir der Name gerade entfallen. Die gehörten früher zur Kanzlei Scharlast, haben sich jetzt, glaube ich, aber auch ausgegründet. Und dann gibt es halt diese Dienstleister, die vor allem auf die personellen Ressourcen setzen. Und da haben wir mittlerweile auch einen sehr mannigfaltigen Markt, muss man sagen. Also da gibt es welche, die auch an Kanzleien angeschlossen sind, wie Vario Legal zum Beispiel, die zu Pinson Masons gehören. Es gibt das Unternehmen, für das ich arbeite, und auch einige weitere auf jeden Fall. Also man sieht schon, dass es ein krasser Wachstumsmarkt ist. Und das konnte ich in meiner Studie ja auch feststellen, dass circa 16% der befragten Unternehmen in meiner Studie gesagt haben, hey, wir wollen in Zukunft mit diesen Dienstleistern zusammenarbeiten.
Ja, spannend. Es ist natürlich schon so, dass sich die Frage stellt, warum es dann jetzt, wo es ja schon etwas bekannter wird, also du hast ja dieses Wachstum gerade genannt von diesem einen Unternehmen, ja. Glaubst du denn, dass alleine die Regulierung das verhindern könnte, dass es trotzdem so wird mit einigen Unternehmen in Deutschland? Weil ich frage mich gerade, wo setzt da die Regulierung an? Wenn ich jetzt, du sagtest, es gibt ja zwei Felder, wenn ich es richtig verstanden habe. Einmal die technischen, die was technisch bereitstellen, und dann gibt es die quasi einen Anwalt, einen Juristen, wie ich es jetzt mal so nennen, bereitstellen, so ein bisschen wie Interim quasi, aber als gebuchten Service. So verstehe ich das, ja?
Ganz genau.
Beides dürfte ja meiner Erkenntnis nach eigentlich oder müsste ja eigentlich erlaubt sein. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, wenn man entsprechende Verträge macht oder so. Weißt du da mehr? Also warum ist da eins von beiden soll nicht erlaubt sein? Also fände ich jetzt ein bisschen komisch.
Also bei dem zweiten Part gebe ich dir voll recht, Patrick. Das finde ich komplett unstrittig. Also die Anbieter, die diese Interimskräfte zur Verfügung stellen, da kann man eigentlich auch, also die werden auch international und auch in Deutschland unter diesem Begriff subsumiert, Alternative Legal Service Provider, aber wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf den Kern, das sind Personaldienstleister, das sind jetzt nicht unbedingt Alternative Legal Service Provider, das sind Dienstleister für Interimpersonal im Rechtsmarkt. So, aus Amerika kommt halt dieser Begriff, das erste große Unternehmen namens Axiom sind nun mal mit diesem Juristenverleih groß geworden, die haben diesen Begriff quasi gepachtet und deswegen benutzt man den heute auch noch für diese Dienstleister am deutschen Markt. Aber wie gesagt, eigentlich nach meinem Verständnis auch, das sind Personaldienstleister im Rechtsmarkt. Das sind keine alternativen Rechtsdienstleister, sondern ganz normaler Personalservice, der quasi gebucht wird. Bei den anderen Anbietern, die auf Technik gehen, da ist es in einigen Fällen schon ein bisschen schwieriger, weil es ja schon auch eine gewisse, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich LKSG bin und ich implementiere eine Lieferkettensoftware bei einem Kunden und ich habe vielleicht auch noch einen gewissen Beratungsanteil dabei und ich bin sehr, sehr eng verstrickt mit, okay, wo fängt Rechtsberatung an, wo geht es nur um die Software, die ich implementiere. Da ist es schon sehr, sehr schwieriger, sage ich mal, wirklich diese klare Abgrenzung zu machen, weil man auch viel mehr in diese rechtlichen Themen eingebunden ist als Dienstleister. Und man sieht das auch, tatsächlich, wenn man sich mit der Organisationsstruktur dieser Dienstleister beschäftigt, die meisten von denen haben auch Kanzleien daneben ausgegründet. Also es ist jetzt nicht so wie die Personaldienstleister, die ich gerade eben davor angesprochen habe. Die sind meistens immer klassisch als GmbH organisiert. Aber ja, gerade diese Unternehmen, die ja auch technologiegestützt Dienstleistungen anbieten, die sehr eng schon an der Rechtsdienstleistung sind, die sind häufig auch als Kanzlei tatsächlich organisiert oder haben eine Kanzlei daneben ausgegründet, einfach damit die da gar nicht so in Gefahrenlage kommen, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, das heißt also, ich sag mal so, wenn du jetzt einfach eine Software anbietest, dann kannst du dieses Problem ja nicht haben. Dann hätte ja jeder Kanzleisoftware das Problem, hat sie ja nicht. So, natürlich nicht. Das ist ja eben keine Rechtsdienstleistung in dem Sinne. So, jetzt sagst du aber, die liefern etwas, wo sie quasi technisch Support bringen, aber gleichzeitig eben dann auch juristische Dinge machen. Ja, weil sonst gäbe es das Problem ja auch nicht. Also sie müssen ja juristische Arbeit machen, sind aber gleichzeitig keine Anwälte. Weil sonst wäre es ja auch wieder in Ordnung. Das ist ja das Problem, oder?
Genau, so kann man das sagen.
Und du sagst, wenn also das RDG da quasi anders wäre oder so gar nicht bestehen würde, das wäre ein Punkt, warum das doch deutlich weiter wachsen könnte, der Markt noch.
Wenn man da ein bisschen Regulierung wegnehmen würde, bin ich der Meinung, was heißt wegnehmen würde, wenn man es ein bisschen innovationsfreundlicher einfach gestalten würde hier in Deutschland, das sieht man ja in ganz vielen Bereichen. Ich glaube jetzt aktuell lese ich auch mal total viel, zum Beispiel zu dem Fremdbesitzverbot. Gibt es ja viele Ecken und Enden, wo wir sehr restriktiv sind hier in Deutschland, und wenn man da einfach das ein bisschen innovationsfreundlicher gestalten würde, dann wäre es, glaube ich, auch einfacher für diese Dienstleister zu wachsen. Aber man muss auch ehrlich sagen, die wachsen auch so oder so. Ne? Wir sind natürlich von den Levels von USA international verglichen noch sehr, sehr weit entfernt. Aber man muss wirklich sagen, dass da aktuell sehr, sehr viel am Kommen ist. Ich glaube, es liegt vor allem auch an der Entwicklung, ne, dass die Rechtsabteilung mit einem sehr, sehr hohen Kostendruck konfrontiert sind. Wir reden hier immer nur über die Rechtsabteilung, aber es sind Unternehmen allgemein, die aktuell in sehr, sehr schwierigen Lagen sind, sind zum Sparen angehalten, geopolitische Lage, Zölle, die auf die Unternehmen zukommen. Alle sind zum Sparen angehalten, und einer der Haupt, wie sagt man, USPs, deutsche Wort, fehlt mir gerade, so ein Selling Point halt von diesen Alternative Legal Service Providern ist halt immer, dass die sagen, hey, unsere Dienstleistung ist 30-40% kostengünstiger als die von der Kanzlei. Da sieht man auch nochmal diese Dualität zwischen den Begriffen. Herkömmlicher Rechtsdienstleister, so die Wirtschaftskanzlei, die Freshfields, CMS und wie sie alle heißen. Und dann halt alternative Dienstleister, die sich dahingehend abgrenzen und sagen, hey, wir arbeiten mit Technik, wir arbeiten mit vielen verschiedenen personellen Ressourcen, wir können eine ähnliche Dienstleistung anbieten, 30-40% billiger aber. Und in Deutschland merkt man auch, dass gerade viele unter dem Kostendruck halt wirklich die Augen aufmachen und gucken,
was es so
welche Sparringspartner gibt es in dem Bereich, die auch dafür sorgen, dass mein Legal Spend sich ein bisschen reduziert. Welche Arbeit, die ich vorher an eine klassische Großkanzlei gegeben hat, kann ich denn vielleicht an solch einen Anbieter geben, der das dann für mich einfach billiger erledigt, mit der gleichen Qualität im besten Fall natürlich. Ne?
Also du sagst quasi, einer der Hauptvorteile jetzt aus den größtenteils, ja sagtest du, Rechtsabteilungen, Unternehmen heraus, warum die das überhaupt machen sollten, ist also eigentlich der Kostenfaktor, würdest du sagen. Das ist oft viel günstiger, als eine Kanzlei zu beschäftigen, ja? Das ist so, ja?
Ganz genau, also es ist um einiges kostengünstiger. Ich kann auch gerne konkrete Zahlen ungefähr nennen, wie das so ungefähr ist am
Markt. Wenn du was weißt, ja?
Ja, klar. Also ich sag mal, so einen sehr qualifizierten Interim-Juristen zum Beispiel, den man über verschiedene Dienstleister buchen kann, also den kriegt man bei verschiedenen Dienstleistern bestimmt schon für einen Stundensatz von 200 Euro. Und ich wüsste jetzt nicht, bei welcher Großkanzlei ich überhaupt eine Associate für 200 Euro die Stunde bekomme. Ich wüsste wahrscheinlich vielleicht bei einer mittelständischen Kanzlei gerade noch so. Aber wir reden ja auch davon, dass gerade diese Juristinnen und Juristen von den alternativen Dienstleistern, die sind auch viel erfahrener. Das sind ja häufig welche, die auch 6, 7, 8 Jahre Berufserfahrung mitbringen und in Unternehmen auch schon drin waren, Industrieerfahrung haben, Berufserfahrung haben. Das heißt, die sind nicht nur billiger als der klassische Kanzleijurist, sondern die machen vielleicht die Arbeit sogar besser, weil die gleiche Arbeit bei einem anderen Unternehmen früher schon mal gemacht haben in ihrer Angestellten-Tätigkeit. So. Ja. Das heißt, wie du schon richtig gesagt hast, der Kostenfaktor spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ist einfach billiger. Und im Endeffekt sind diese Juristen vielleicht auch für manche Arbeiten einfach viel besser gemacht als der Kanzleianwalt, der nur auf das Risiko schaut und gar nicht so pragmatisch orientiert ist, wie das der Inhouse-Jurist ist. Ne? Das sind ja auch nochmal zwei ganz unterschiedliche Welten. Ob ich jetzt extern bin oder ob ich jemand bin, der eher die Unternehmensbrille aufhat und auch weiß, hey, ich muss vielleicht ein bisschen anders mit den anderen Fachabteilungen kommunizieren und es kommt da auch ein bisschen auf andere Fähigkeiten drauf an. Und diese Fähigkeiten, damit schmücken sich halt auch diese Alternative Legal Service Provider, dass sie sagen, hey, unsere Juristen bringen halt genau das mit. Ne? Mhm. Und hier grenzen wir uns dann halt auch wieder ab zu den klassischen Kanzleijuristen und sagen halt, das ist auch ein bisschen eine andere Art und Weise der Beratung, die unsere Kolleginnen und Kollegen dann halt bereitstellen. Mhm. Ne?
Ja, spannend. Also ich sag mal so, zu der Regulierung, da würde ich mir jetzt keine rosige Zukunft ausmalen, weil wir sind in Deutschland und da wird es eher noch mehr Regulierung geben als weniger. Alles andere würde mich sehr überraschen. Von Europa her wahrscheinlich auch dann noch, aber gut, das ist ein anderes Thema. Man sieht das ja auch bei dem Fremdbesitz Thema jetzt zur Zeit der Kanzleien, was wir ja auch schon hier mehrfach besprochen haben, dass sich das auch nicht so wirklich entwickelt. Aber das muss man sagen, ist auch ein anderes Thema. Also das eine mit dem anderen hat nicht so viel zu tun. Wie würdest du denn, weil ich denke die ganze Zeit darüber nach, einer der Hauptthemen, die ich hier bespreche, ist ja immer so in letzter Zeit, eigentlich seitdem ich den Podcast mache schon, weil da gab es ja schon ChatGPT und da war schon dieser ChatGPT-Moment, ja, dieses KI, Legal KI ja dann auch irgendwie, dass das immer für mich natürlich eine große Rolle spielt. Ich hatte jetzt schon mehrere Podcasts, wo es eigentlich Usus war zu sagen, die Rechtsabteilung der Zukunft. Wie wird sich das Geschäft von denen verändern? Wie wird sich deren Arbeitsweise verändern? Auch bezogen auf, ob sie externe Wirtschaftskanzleien so benötigen noch oder nicht oder mehr oder weniger durch KI. Ja. Und eine Erkenntnis war eigentlich immer so, dass mehrere gesagt haben, auch meiner Meinung nach, dass der General Counsel, wie ich es mal nennen, von der Rechtsabteilung der Zukunft doch viel mehr machen kann als bisher durch KI. Also das ist, glaube ich, ziemlich unstrittig. Die Frage ist halt, wie weit gehst du dann? 5 Jahre, 10 Jahre und so weiter. Wird es wahrscheinlich mehr werden? Wahrscheinlich, ja. So. Und dann haben wir dagegen so ein bisschen den Fachkräftemangel, wo das ja gut ist. Also, dass man vielleicht sagt, okay, man braucht nicht mehr so viele, aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weil so viele haben wir gar nicht, ja. Und jetzt ist halt die Frage, wie das Thema KI natürlich auch für diese Alternative Legal Service Provider vielleicht auch eine Rolle spielt, weil du sagtest ja, also gerade für die technische Seite, ne? Du sagtest ja, es gibt ja diese zwei Seiten, die personelle und die technische. Also gerade die technische ist natürlich extrem spannend, denke ich mal. Du sagtest ja, Fieldfisher X hatten wir ja schon. Ich glaube, dass das vielleicht noch der größte Wachstumsfaktor sein könnte auf ein paar Jahre bezogen. Was meinst du dazu?
Also definitiv. Man kann das da in dem zu der Frage jetzt auch nochmal ganz gut unterteilen. Schon gesagt hast, diese beiden Gruppen, über die wir auch die ja. ganze Zeit sprechen. Ich glaube, für die, die halt auf Technik setzen, kann das ein absoluter Gamechanger sein, dass die halt ihre Dienstleistung damit nochmal extrem skalieren können. Ja. Und die anderen, die auf Personal setzen, die sind halt eher ein bisschen unter Druck. Weil, wie du schon gesagt hast, eigentlich man braucht gar nicht mehr so viele Leute. Weil viele gerade repetitive Aufgaben kann ja Technik machen. Und wenn ich jetzt vielleicht ein Alternative Legal Service Provider bin, der sagt, hey, ich vermittle im Dieselverfahren 30, weiß ich nicht, Vimis oder Leute, die da halt in so Massenverfahren mitarbeiten. Diese Leute braucht man wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr unbedingt. Ja. Und auch Dienstleister, die sich auf die Vermittlung von solchem Interimpersonal, sage ich mal, mit so einer Qualifikationsstufe spezialisiert haben, könnten es sehr, sehr schwer haben. Und man sieht auch international, wenn wir jetzt mal wieder den Blick nach Amerika richten, da hatten wir ja. auch schon ein Unternehmen angesprochen, Axiom, ja. die bringen mittlerweile auch KI mit auf ihre Mandate. Die haben ja früher auch ganz klassisch nur Juristen vermittelt und die versuchen Aha. mittlerweile auch zu sagen, hey, wo wir früher vielleicht für eine Due Diligence in einem Unternehmen, in einem Kaufprozess 5 Juristen bereitgestellt haben, stellen wir jetzt 2 bereit und die arbeiten mit KI. Das heißt, man sieht auch, dass wirklich auf diese Alternative Legal Service Provider der Faktor künstliche Intelligenz enorm wirkt. So, ne? Und ich sage auch ganz ehrlich, dieses klassische Geschäft mit der Vermittlung von Personal, Interimjuristen. Ob ich das vielleicht in 20 Jahren so nochmal gründen würde in Deutschland neu, weiß ich dann auch nicht mehr unbedingt. Jetzt aktuell natürlich, man hat diese menschlichen Ressourcen. Wenn eine Ressource wegfällt, braucht man zeitweise eine. Und die KI ist ja auch noch gar nicht so weit, dass man jetzt sagen Richtig. Kann, hey, die kann mir 1:1 das übernehmen, was mir Legal Counsel übernehmen kann. Du brauchst ja immer noch die Person am Steuer, die dann auch diese Technik einsetzt. Autonom können die nun mal nicht funktionieren. Ja. Aber ja, vielleicht ist das in 20, 30 Jahren auch nochmal ganz anders. Und dann ist es halt wirklich so, dass man vielleicht sagt, wir haben eine gut trainierte künstliche Intelligenz, die wir euch ausleihen können, wenn euch jemand wegfällt. Oder wenn ihr eine Frage habt zur neuen Regulierung, so, ne?
Ja, das ist also dann äußerst spannend. Nämlich wird diese KI, und es gibt ja eben nicht die große KI, sondern es sind ja wahrscheinlich auch auf die nächsten Jahre bezogen ziemlich sicher verschiedene KI-Agenten vielleicht, ja, KI-Systeme, verschiedene LLM. So wie es jetzt schon so ist, denke ich mal, wird es schon eine Weile so sein. So, und dann ist natürlich die spannende Frage, wer hat denn die KI, die dann für die Rechtsabteilung spannend ist. So, hat die Rechtsabteilung die selber entwickelt? Wahrscheinlich jetzt, sag ich mal, größtenteils eher nicht. Aber hat sie sie selber im Sinne von wie eine Software, die sie sich also dann kauft oder monatlich mietet oder so, ja? Und kann die dann schon so viel, dass man selbst Alternatives nicht mehr braucht, ja? Oder gibt es dann Alternatives, die sagen, hey, wir haben aber eine bessere KI, aber die müsste ja schon irgendwie exklusiv sein? Das wird auf jeden Fall extrem spannend. Oder reicht es einfach zu sagen, naja, wir haben jetzt hier auch eine Software, nur unsere Mitarbeiter beim Alternative Legal Service Provider, du sagtest ja gerade, Axiom würde das schon so machen. Da nehme ich mal an, dass die, weiß ich nicht genau, keine eigene KI entwickelt haben. Also ich weiß es leider nicht genau, aber ich denke mal nicht, sondern wahrscheinlich einfach Juristen haben, wo sie sagen, die kennen sich mit KI schon aus. Das ist ja im Moment der Unterschied, ne? Dass es eben nicht viele gibt, die das selbst benutzen können. Das wird vielleicht sich irgendwann mal überholt haben. Alleine schon durch die Generation und auch durch die wachsende Software, die sich auch immer, die wahrscheinlich auch einfacher zu bedienen sein wird, immer, ja. So wie es
Aber du hast
bisher
vollkommen
jedenfalls
recht,
immer war.
Patrick. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber du
Nee, ich
hast
war
gerade
zu
was sehr, sehr Wichtiges
Ende.
gesagt. Aktuell sieht man auch eine sehr, sehr hohe Nachfrage. Ich bin ja selber in dem Markt tätig, praktisch. Dass auch total viele Unternehmen natürlich Juristen oder wir sagen einfach mal Experten nachfragen. Es muss ja auch nicht immer der klassische Volljurist sein. Es können ja auch andere Fachkräfte sein mit einem gewissen juristischen Background. Wir haben ja Leute halt auch nachfragen in den Bereichen Legal Operations, Legal Tech. Wir wollen uns eine Meinung einholen, welche KI sollen wir implementieren, was gibt es am Markt, wie können wir das einsetzen. Und das ist aktuell eigentlich auch ein ganz guter Wachstumsfaktor. Und dann nicht nur rein technisch gesehen, wie können wir das implementieren. Viele holen sich dann vielleicht auch mal für 3 bis 5 Monate einen Juristen rein, Sparingspartner, der hilft bei AI Act, anderen Verordnungen, europäische Regulierung in dem Bereich, wie können wir das umsetzen. Ne? Also aktuell sind das noch ganz gute Wachstumsfaktoren für die Alternative Legal Service Provider, aber wenn die KI halt wirklich mal irgendwann so weit ausgereizt ist, dass man sagen kann, man kann damit wirklich 1:1 personelle Ressourcen ersetzen, dann wird es spannend, glaube ich. Ne? Aktuell, wie
Richtig.
gesagt, profitieren die eher noch von diesem Momentum, was man da sieht, weil halt auch auf der Unternehmensseite einfach eine sehr, sehr hohe Unsicherheit ist, muss man sagen. Ne? Viele sind da doch noch sehr, sehr weit von weg, so muss ich sagen, auch gerade auch aus meinem Berufsalltag, ne? Du machst ja hier einen schönen Podcast. Ich mache in meiner Freizeit auch einen Podcast. Man hat da meistens mit den Leuten zu tun, die sehr technologieaffin ist. Aber wenn wir mal in den breiten deutschen Mittelstand reingucken, in die 2-, 3-, 4-Mann-Rechtsabteilung, da ist noch nicht so viel mit künstlicher
Nee.
Intelligenz in der Rechtsabteilung. Das kann ich dir sagen.
Ja, natürlich. Also das ist auf jeden Fall so. Deswegen glaube ich auch, und das ändert sich ja auch alles nicht so ganz schnell, auch wenn ich schon sehe, dass wenn man jetzt mal 5 Jahre zurückschaut, dass sich da schon viel geändert hat. Und ich glaube, wenn du weitere 5 Jahre schaust, und 5 Jahre sind ja auch nicht so viel, ja, dass das schon nochmal eine extreme Änderung sein wird. Aber deswegen denke ich also, die nächsten paar Jährchen sind garantiert noch interessant für Juristen zu vermitteln, die sich auch nur in Anführungsstrichen mit KI einfach auskennen. Ich glaube, das wäre schon ein großer Benefit, weil sie damit einfach Dinge viel, viel schneller erledigen können, abarbeiten können. Und irgendwann ist es vielleicht dann sogar nur noch die Software. Dann ist halt die Frage, wer hat die dann? Aber das entscheidet sich ja sowieso noch nicht jetzt, sondern wahrscheinlich in den nächsten Jahren, durch Entwicklungen, aber auch durch Aufkäufe, Übernahmen und so weiter und so weiter. Und da war ja auch schon immer, wenn ich das nochmal an der Stelle sagen darf, meine Hauptthese, das habe ich schon erzählt, 2016 oder so, glaube ich, als ich über Legal Chatbots das erste Mal gesprochen habe, dass ich gesagt habe, die große KI, die wird nicht kommen von irgendwelchen Kanzlei-Softwarefirmen, sondern die wird kommen durch sowas wie Google oder Microsoft. Und am Ende war es ja auch fast so, ja, weil natürlich ganz klar war, dass eine deutsche Kanzleisoftwarefirma gar keine KI entwickeln konnte, also am Anfang, ja. Und jetzt hat sich da ein bisschen geändert. Jetzt sind ja auch viele Open Source KI-Systeme da, wo du LLMs integrieren kannst und machst einfach eine gute Oberfläche, gibst gute Prompts vor. Und da sind dann die Chancen wieder auch für kleinere, will ich es mal nennen, auf dem globalen Markt gesehen, jedenfalls kleinere Softwareunternehmen in Deutschland. Also ich denke, das ist so der Trend der nächsten Zeit, ne?
Definitiv, das kann ich nur unterstreichen, Patrick. Ich denke auch, dass generell so dieser Begriff Legal Tech, ich beschäftige mich damit ja auch schon total lange, schon meinen Studientag habe ich schon so eine Initiative auch mit begründet im Legal Tech-Markt.
Ich glaube, du kannst gerne nochmal, sag gerne nochmal das dazu, ein paar Minütchen haben wir ja noch, was du so da gemacht hast in den letzten paar Jahren im Bereich Legal Tech, außer dieser Studie jetzt.
Genau, diese Studie, wie gesagt, das war dann ja auch für Alternative Legal Service Provider, das war ja sehr dienstleistungsfokussiert. Und früher habe ich mich viel mehr mit Technologie auch im Allgemeinen beschäftigt. Mache ich heutzutage ja auch immer noch. Ja. Wie gesagt, habe da auch mal an der Uni so eine Initiative mit begründet. Illegal ist nichts Illegales, so wie E-Commerce, illegal, genau. Also Electronic Legal. Und
mit dem deutschen E, illegal.
Mit dem deutschen E, genau.
Nicht mit dem I. Genau.
Ganz genau. Und bin dem Thema einfach immer noch sehr, sehr verbunden und lese auch total privat viel darüber. Und deswegen wollte ich da nochmal kurz einhaken und auch sagen, dass ich das, die Einschätzung, die du hast, das kann ich nur teilen. Und ich glaube auch, dass der Begriff Legal Tech wird sich auch ein bisschen marginalisieren. Ich glaube nicht, dass viele Dinge, dass man da immer sagen wird, ja, das ist Legal Tech. Irgendwann ist das halt nur noch Tech. Und im Endeffekt, es ist auch eigentlich nur Tech halt im Rechtsmarkt. Aber wir Juristen geben halt gerne allen Sachen gleich einen speziellen Namen. Das haben wir heute in der Folge auch schon gehört. Alternative Legal Service Provider. Wenn man es runterbricht, sind es in vielen Fällen einfach Personaldienstleister am Rechtsmarkt, aber jetzt nicht unbedingt ein alternativer Rechtsdienstleister oder so. Und genauso ähnlich sehe ich das bei Legal Tech auch, ne? Ich glaube, in Zukunft ist das einfach Technologie, die eingesetzt
wird. Also, ne? Das würde ich ein bisschen anders sagen. Also erstmal kam der Begriff ja nicht von Juristen, sondern es gab ja eben schon andere Dinge, wo das so benutzt worden ist und dann haben sie das einfach kopiert im Endeffekt, also so Fintech und so, ja. Und dann gab es halt den Bereich Legal Tech, ja, was eben manchmal sehr wenig Tech war, aber es waren ja eigentlich so Automatisierung, Software, Dinge und sowas. Wo ich genau das sagen würde, was du gerade gesagt hast, ist mit dem Bereich KI. Also niemand wird mir irgendwie sagen in ein paar Jahren, da ist jetzt aber KI drin oder so, weil da sowieso KI drin ist. Also keiner sagt ja auch, in dem Auto ist ein Motor. Ja. Also das ist ja Quatsch, sondern natürlich wird KI wirklich überall sein. Da halte ich den Begriff Legal Tech für diese Art von Software für Juristen noch länger gebräuchlich als den Begriff KI, der einzeln benannt wird. Also das glaube ich schon, ja.
Ich meine das auch weniger auf begrifflicher Ebene, sondern eher auf der Geschäftsebene. Dass ich halt auch glaube, dass diese ganzen Legal-Tech-Firmen, dass das einfach in richtigen Tech-Firmen aufgehen wird, ne? Und dass wir dann vielleicht nicht mehr so einen mannigfaltigen Markt haben an Legal-Tech-Anbietern, sondern dass halt die richtigen Technologieanwendungen, wie du auch gesagt hast, eher von Microsoft, Google und so weiter kommen, ne?
Das ist, wenn du das jetzt so meinst, das war ja auch mal eine meiner Thesen. Ich weiß nicht, ob du es jetzt genauso meinst. Ich sag gerne mal, also meine These war auch, die Frage wird in Zukunft sein, wenn die KI wirklich immer besser wird und die KI sowas wie OpenAI ist und Microsoft und Google und vielleicht noch Apple, wobei die ja so ein bisschen hinten dran sind, aber die haben jedenfalls die Möglichkeit vielleicht noch, ja. Dann ist die Frage, kann denn irgendwann ein Office-Paket, was ja Microsoft zum Beispiel hätte oder auch Google, ja, kann das durch mit KI im Grunde nicht alles, was eine Kanzleisoftware auch schon kann.
100%.
So. Und das dann ist echt die Frage, eben, weil dann ist echt die Frage, wer braucht dann noch eine spezielle Software? Wobei ich sagen würde, das kann man auch so nicht sagen. Also ich wäre mir da auch nicht sicher. Es könnte sein, dass das in 5 bis 10 Jahren oder so, also so eine quasi halb Zukunftsvision, ja, also so ein bisschen in der Zukunft, aber nicht so mega weit, 5 Jahre, ja. Ich glaube nicht, dass es in 5 Jahren keine Kanzleisoftware mehr gibt. Das wäre, glaube ich, ziemlicher Quatsch. Aber das sind ja auch Trends, ne? Also, ich weiß nicht. Der Rechtsbereich ist schon sehr speziell. Das war er immer. Also es kann schon sein, dass das auch gar, es ist wahrscheinlich auch gar kein Ziel von Microsoft oder solchen Firmen, jetzt unbedingt die Rechtsabteilung zu bedienen. Also das war es zumindest noch nie. Wie gesagt, wenn du dann eine AGI hast, eine KI, die halt menschenähnliche Möglichkeiten hat und eben aber viel schneller und viel kompetenter, ja, dann halte ich das irgendwie mal für möglich. Aber dann gilt das nicht nur für Legal Software, dann gilt das ja für alle Software. Also dann kann sie auch jede andere Art von Software ersetzen, weil man sie gar nicht mehr braucht. Ne? Aber da sind wir wirklich, ich glaube, das wird schon, wenn es denn überhaupt so kommt, noch einige Jahre dauern, wenn überhaupt.
Aber wäre eigentlich schön, oder Patrick? Ich muss sagen, jetzt auch gerade, sage ich mal aus persönlicher Sicht, ich hätte eigentlich auch lieber nur eine einzige Software auf meinem Rechner, anstatt 5, 6, 7 unterschiedliche Sachen und für das noch die einzelne Lösung. Oder ich weiß noch, früher, als ich auch mal jetzt zum Beispiel in der Kanzlei gearbeitet habe, für das Thema die Software, für Vertragsautomatisierung, das
ja,
und das. Und man
verstehe.
Hat zehntausende Insellösungen. Es gibt keine richtigen Schnittstellen. Die Dinge harmonieren nicht wirklich miteinander.
Ja.
Also da muss ich jetzt sagen, aus der Prozessperspektive und dann wirklich auch als Endnutzer von Software, ich fände es angenehm, wenn ich einfach so ein All-in-One-Tool wie so ein Betriebssystem, was installiert ist und das kann mir alles abnehmen, ne?
Ja, das wäre definitiv angenehmer. Das wäre besser für viele Dinge, gerade mit Schnittstellen, die man gar nicht mehr braucht, dass sie alle da sind. Nur, du bist natürlich dann extrem abhängig davon. Und dann ist die Frage, gibt es da mindestens jedenfalls mehrere,
ne?
Also gibt es da mindestens jedenfalls mehrere Anbieter. Weil sonst kann so eine Firma natürlich dann auch die Preise diktieren und alles und Daten.
Monopol.
Ist auch noch eine Frage. Ja. Also das will wahrscheinlich am Ende auch keiner. Aber ich meine, du hast es ja schon, also Firmen wie Microsoft hatten das ja viele Jahre lang, dann war es ein bisschen weniger, solche Monopole, Apple in gewissen Dingen, also das ist ja auch gar nichts Neues, ne? Und ja, aber es bleibt spannend. Luis, wir sind am Ende, also vielen, vielen Dank für das spannende Thema, was du mal mitgebracht hast, quasi hier Alternative Legal Service Provider. Danke dir.
Danke dir, Patrick. Freue mich schon auf unseren nächsten Austausch. Bis dahin.